Chlorgesänge.
Martina, wo warst du denn schwimmen?
Ich war das erste Mal seit langem mal wieder am Sachsendamm in der Schwimmhalle, da wo auch Wasserball gespielt wird und so, weshalb es eben eine sehr eingeschränkte Wasserfläche dort gibt oder nur wenige Zeiten. Und ich war an einem Samstag da und da ist es oft so, dass da nur 25 Meter zur Verfügung stehen, aber an diesem Samstag waren es 50, hat mich auch überrascht und das war einfach toll.
Ja. Wenn ich das gewusst hätte.
50 Meter, keine einzige Leine, also man lost in diesem riesen Becken sozusagen. Aber was vor allen Dingen ganz toll war, war, dass ich bin geschwommen und habe gar nicht so viel auf meine Uhr geguckt, die ich natürlich immer anhabe. Und dann dachte ich, boah, 2000 Meter mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 2 Minuten. Ich war total begeistert, hatte allerdings so ein leicht komisches Gefühl, dass das eigentlich, weil ich hatte auch mitgezählt, dachte ich. Ja, also die Uhr hat 400 Meter mehr angezeigt, als ich eigentlich geschwommen bin. Ich fand mich total toll für einen Moment.
Es gibt freundliche Uhren und unfreundliche Uhren und deine Uhr ist offenbar eine freundliche.
Wo warst du denn schwimmen?
Ich war in der Nordsee.
Nordsee?
Ich war in der Nordsee. Ich war auf Jüst und ich muss einräumen, ich habe das nicht im Badeanzug gemacht, sondern ich habe ja so einen Neoprenanzug. Den habe ich mitgenommen und dann bin ich in die Nordsee gesprungen und da geschwommen.
Gesprungen? Wie kalt?
Reingelaufen, 7 Grad. Genau, das war aber okay. Der Anzug ist super. Ich hatte so Füßlinge an, die waren zu dünn. Ich hatte echt kalte Füße da, aber ich muss wirklich sagen, dieser Anzug ist großartig. Also ich hätte natürlich, wäre es besser gewesen, im Badeanzug reinzugehen. Das machen ja auch wirklich Extremschwimmer, die schwimmen ja nicht im Neoprenanzug.
Es wäre besser gewesen, im Badeanzug reinzugehen, aber ich denke, es ist dann wärmer im Neoprenanzug.
Es ist für mich und für meine Wärme natürlich besser, wenn ich im Neoprenanzug, weil es gemütlicher ist. Aber es ist allein für die, ich war schwimmen, ich war im Element schwimmen, ist doch besser im Badeanzug.
Das Element zu spüren.
Naja, natürlich, das ist schon besser. Und ich würde mal sagen, dass richtige Extremschwimmer, die so ins Meer springen, oder laufen oder da durchschwimmen über viele, viele Stunden, da ist nichts mit Neoprenanzug. Die haben wirklich Badehosen und Badeanzüge an. Und das ist es vielleicht nicht. 7 Grad ist, glaube ich, sehr extrem, geht noch kälter. Aber das ist dann über lange, lange Zeit sehr, sehr kalt. Und das machen viele Extremschwimmer.
Warum haben sie überhaupt noch was an? Ich meine, wenn sie das Element spüren wollen, dann können sie ja auch gar nichts anziehen.
Naja, ich glaube, dass es für die meisten nicht so schön ist, so ganz ohne zu schwimmen. Das ist doch irgendwie doch noch ein bisschen kompakter, wenn man was anhat. Okay. Das dient ja nicht der Wärme, sondern es ist ja eine reine Funktion, dass dir bestimmte Körperteile beim Schwimmen nicht entgegenkommen.
Okay, gut, nachvollziehbar.
Ja. Extremschwimmer.
Extremschwimmer, ja, unser Thema heute.
Mein Name ist Ute Zill.
Und ich bin Martina Schrey.
Und wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren, taten wir das im Schwimmverein, aber das ist lange her. Und bis vor kurzem schwammen wir die meisten Mal nur so ab und zu.
Und dann haben wir aber die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe entdeckt und festgestellt, Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder. Und da stand schnell fest, die durchschwimmen wir alle, und zwar in einem Jahr.
Und das haben wir vergangenes Jahr geschafft. Und was wir so in den unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim Bahnenziehen durch den Kopf geht und warum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig, sondern ein ganz, ganz großes Abenteuer ist, darum geht es in unserem Podcast Chlorgesänge.
Und heute geht es ums Extremschwimmen, aber sag mal, Ute, was heißt denn eigentlich Extremschwimmen? Wann ist man denn eigentlich Extremschwimmer? Also ich fand mich auch schon extrem gut, wenn ich irgendwie mal 2000 Meter geschafft habe, aber das sind ja keine Extremschwimmer.
Gibt es dafür eine richtige feste Definition?
Keine Ahnung.
Also meine Definition davon ist, dass die Menschen, die Extremschwimmer sind oder sich Extremschwimmerin nennen, dass die fernab von den Dingen sind, die man für gemeinhin tut. Und diese Dinge, die man gemeinhin tut, sind ja auch sehr dehnbar. Es gibt ja die zum Beispiel die Bodensee-Durchquerung. Da schwimmst du begleitet von einem Boot, schwimmst du quer durch den Bodensee, also über 40 Kilometer, 45. Und das könnte man als Extremschwimmen vielleicht bezeichnen. Aber das ist, glaube ich, meiner Definition nach immer noch Ultraschwimmen, was auch ultra, ultra weit ist. Aber extrem ist für mich, dass du wirklich nicht komplett der Gefahr ausgeliefert bist, aber dass schon solche Sachen sind, die so abenteuerlich sind, dass die eigentlich jetzt keine, das sind Abenteuer, die macht man einmal und das ist dann
Also
für immer.
Ja gut, wobei es ja auch Extremschwimmer gibt, die machen das dauernd. Aber nochmal, bevor wir dazu kommen, zum Beispiel Kaledova und sowas alles, das ist schon extrem, oder?
Das würde ich definitiv als Extremschwimmen bezeichnen, ja. Das auch, weil das einfach in dem offenen Meer, ich glaube, im offenen Meer muss man das nochmal anders sehen als in einem See. Ich glaube, dass der Bodensee in seiner Größe auch unglaublich viele Wellen haben kann und Gegenströmung und so, dass es auch irre schwierig wird. Da wurden ja auch schon viele Schwimmen abgebrochen und werden es immer wieder. Aber in diesen Meerengen zu schwimmen, da gibt es ja auch eine Wettbewerb, oder nicht Wettbewerb, sondern so ein, wo man gewillt ist, durch 7 Meeresengen zu schwimmen mit offenem See, das ist unbedingt meiner Ansicht nach extrem schwimmen, weil da kommst du echt an deine Grenzen. Kommst du beim sehr, sehr langen Schwimmen hundertprozentig auch, aber ich glaube, vielleicht ist der Übergang auch schleichend vom Ultraschwimmen zum Extremschwimmen.
Wahrscheinlich, also ja, Meere garantiert, aber ehrlich gesagt auch Seen. Also du hast gerade den Bodensee genannt, der Genfersee zum Beispiel, der hat eine Länge von 70 Kilometer und interessanterweise hat das, weißt du, wann das das erste Mal überhaupt jemand geschafft hat, den zu schwimmen? 2016.
So spät?
So spät. Und zwar der Spanier James Caballero, der hatte für 23 Stunden und gebraucht, er hat dann 83 Kilometer, also ein bisschen mit Schlängellinien und so weiter. Und das Problem war wohl, also man denkt ja, so ein See, wir hatten das ja schon mal, als wir darüber gesprochen haben, irgendwie Becken oder See oder was weiß ich was. So ein See, der liegt da und was soll's halt, ja, da schwimmt man da so durch. Beim Meer kann man sich das ja vorstellen, Wellen und all sowas. Aber eben so ein See und auch der Genfer See hat offensichtlich vor allen Dingen Wind, also da hebt sich eben auch das Wasser, Strömung, wo du dann plötzlich gegen irgendwas anschwimmst und es ist wohl auch, gab wohl auch mehrere Versuche, da durchzuschwimmen
das
und die Leute
haben
es nicht geschafft.
Meine Frage gewesen, wie oft man das probiert hat.
Also ja, ich kann jetzt nicht die Anzahl genau sagen, aber es gab wohl diverse Versuche, das wirklich zu schaffen und eben auch so ein See, so harmlos und lieblich, wie er da liegt, ist eben, wenn man da drin schwimmt und vor allen Dingen ihn durchschwimmt, offensichtlich sehr, sehr tückisch, ja.
Das unbedingt, da hast du dann auch Wetter drauf, unterschiedliche Winde und sonst was. Ich glaube, dass schon so ein See wie der Genfersee oder der Bodensee, kannst du echt nicht vergleichen mit unserem Schlachtensee, der auch nicht ohne ist, keine Frage, aber aus anderen Gründen. Ja. Aber da hast du jetzt nicht das Problem, dass jetzt auf der einen Seite kommt plötzlich der Wind, ich meine, dann schwimme ich halt an den Rand. Das ist dann auf dem Genfersee nicht mehr so möglich.
Wobei ich ja, aber das ist ein anderes Thema, ich auch nie sicher wäre, ob nicht auch am Schlachtensee dann plötzlich sich ein Wirbel auftut. Ja,
genau.
Ja, aber Seen, also das war für mich eigentlich so, bei dem wir das nochmal angucken, was gibt es eigentlich so alles, die größte, ja eigentlich auch nicht wirklich, eigentlich ist es ja keine Überraschung, aber trotzdem denkt man, so ein See, jetzt so in seiner, für so einen wirklichen Schwimmer, der nicht so schissig ist wie ich, ja, ist so ein See ja nix, also kann man doch durchschwimmen, geht doch, ja, aber nee, ist offensichtlich auch gar nicht einfach.
Nein, das, wie gesagt, davon hatten wir es ja schon mal, dass man auch durch einen See am besten, wenn man quer durchschwimmt, das nicht alleine tut. Also, dass du wirklich Begleitung hast, weil es ist halt so und so gefährlich. Aber in diesen Extremsituationen, da muss man einfach auch sehen, dass sich die Schwimmerinnen und Schwimmer wirklich diesen Extrem aussetzen. Das ist es wahrscheinlich, dass man sich ganz bewusst vielleicht in eine Situation begibt, wo man nicht genau weiß, kann ich sie bewältigen oder nicht. Also,
sag mal, du hast gerade diese Ocean 7 erwähnt.
Mhm, genau.
Was ist das, beziehungsweise wie hat man die, ist das so wie die 7 Weltwunder oder irgendwas? Oder wie kommt das zustande?
Es gibt ja beim Bergsteigen diese 7 Summits, wo du halt die 7 höchsten Berge auf 7 Kontinenten erklimmst, also die höchsten Berge auf insgesamt 7 Kontinenten. Da ist es angelehnt. Ein US-amerikanischer Schwimmcoach hat sich mal überlegt, der auch sehr für Freiwasserschwimmen war, man müsste doch analog dazu, zu diesen 7 Bergen, muss doch im Wasser was möglich sein. Und dann kam er auf die Idee, dass man Leute durch 7 Meerengen auf 5 Kontinenten schwimmen lassen kann. Also 5 Kontinente, weil das wahrscheinlich sonst ein bisschen schwierig geworden ist, entsprechende noch schwimmbare Orte zu finden. Und das gibt es seit 2012 und bisher haben es 21 Menschen geschafft, darunter 7 Frauen. Ich kann ja mal ganz kurz sagen, welche das sind. Also du hast es schon genannt, den Ärmelkanal, klar, das zwischen England und Frankreich, 34 Kilometer. Dann gibt es die Straße von Gibraltar, hat man schon drüber gesprochen, das ist zwischen Marokko und Spanien, das sind 14 Kilometer. Und die Tsugaru-Straße, die ist in Japan, die ist 20 Kilometer. Das, wenn man jetzt nur die…
Klingt jetzt nicht so viel, ne?
Wenn man jetzt aber nur diese Entfernung hört, dann… ist das, glaube ich, eine der Sachen, eine der Strecken, die unfassbar schwierig sein mussten. Also ich kam auf diese Ocean Seven, weil ich mitbekommen hatte von einem Schwimmer aus Westfalen, so kam ich auch drauf, aus Paderborn.
Meine Nähe,
ne? Der kommt also auch da weg, wo ich herkomme und so.
Wo du wegkommst.
Genau. Und der, Paderborn kenne ich sogar das Schwimmbad, also in dem der sich auf diese Sachen vorbereitet hat. Da hatten wir immer die lange Strecke Wettkämpfe. Und über irgendeinen Podcast bin ich auf den gekommen und war wirklich vollkommen fasziniert, wie er davon berichtet hat, dass er auf dieses Schwimmen gekommen ist. Das ist jetzt eine andere Geschichte. Er war in einem Urlaub in Spanien im Winter. Das Wasser war ihm viel zu kalt und das hat ihn total geärgert, weil er gerne schwimmt. Und das ging halt nicht, weil es ihm zu kalt war. Hat sich ein Jahr lang vorbereitet, in eine Eistonne gesetzt, wirklich sehr lange und kalt geduscht. Am nächsten Mal ging es. Im nächsten Jahr, dann ist er geschwommen, fand es super und hat dann, als er sich in einer Boje auf diesem Meer festgehalten hat, sich überlegt, oh Mensch, dann schwimme ich durch den Ärmelkanal. Und so kam er drauf. Also Ärmelkanal war das Erste. Und dann ist er eben auch durch diese verschiedenen Kanäle geschwommen, unter anderem eben in Japan. Und das in seiner Beschreibung, du schwimmst ja nachts immer los, weil du halt stundenlang unterwegs bist und kommst dann irgendwo an.
Warum muss man deswegen nachts losschwimmen? Weil es nachts am unangenehmsten ist und damit man es am ehesten los hinter sich hat, oder?
Ich denke mal, dass das kommt immer auf die Zeit an, und wenn du nachts mit Kräften noch losschwimmst, dann ist es doch besser, du kommst im Hellen an, wenn du entkräftet bist, als wenn du in die Nacht schwimmst, dann ist es auch schwierig. Es gibt immer Begleitboote bei sowas, die natürlich auch darauf achten, wo du bist. Das ist essentiell, aber dieses Begleitboot hat jetzt mitnichten so die Möglichkeit, wie die DLRG, die man bei Freiwasserschwimmen, die man so hat, wenn da eine Welle kommt, eine sehr große, und er hatte auch von verschiedenen Schwimmen gesprochen.
Aber was hat es denn so extrem gemacht da? Also was macht es so extrem in diesen 20 Kilometern?
Die Wellen.
Du hast
Strömung, du hast Gezeiten, du hast Tiere. Also du hast natürlich jetzt, ich weiß nicht, was genau jetzt in Japan rumgeschwommen ist. Also ich erinnere mich, dass er gesagt hat, als er losgeschwommen ist, saß neben ihm auf dem Stein ein Seehund, also innerhalb von einem Meter. Aber du hast in diesen Gebieten natürlich dann auch Tiere. Also ich kann da kurz zusammenbringen, welche das noch gibt. Es gibt die Cook Street, das ist zwischen Süd- und der Nordinsel Neuseelands, 26 Kilometer. Da hast du das extreme Problem mit Haien, das gibt es sowieso andauernd, dass da auch Haie möglicherweise dich begleiten. Es gibt den Nordkanal zwischen Irland und Schottland, und da, das muss sehr extrem gewesen sein, unter unglaublicher Kälte einfach, also wirklich so kalt, dass das eigentlich gar nicht geht. Ich glaube, das war auch der Punkt, an dem er beschrieben, eigentlich, als er angekommen ist, gedacht hat, ich könnte jetzt auch einfach loslassen, und dann war es das. Also weil okay. das so vollkommen erschöpft, genau. Mhm. Und das finde ich, extremer kann ich es mir kaum vorstellen. Und dann gibt es noch in Los Angeles ein Schwimmen. Ich meine, letztendlich, man kann sich ja fragen, wenn man einmal den Ärmelkanal geschafft hat. Genau, wenn man 34 Kilometer, wenn man einmal den Ärmelkanal geschafft hat, könnte man ja eigentlich auch sagen, ist alles gut. Super, ich freue mich, und das war's jetzt, aber irgendwie.
Na gut, das kann ich schon verstehen. Also wenn man das einmal, also es gibt bestimmt Leute, die machen sowas einmal. Da würde ich auch gerne über eine Frau gleich nochmal kurz reden, die mich ehrlich gesagt ziemlich beeindruckt hat. Aber dass das dann auch so eine Sucht werden kann und dass man so das Gefühl hat, wenn ich das geschafft habe, vor allen Dingen, wenn man weiß, das ist eins von sieben. Mhm. Und dann hat man, sagt man sich, okay, ein zweites versuche ich noch, aber dann ist auch wirklich gut. Aber dann ist man so angefixt, dann möchte man natürlich auch noch das dritte und das vierte und das fünfte. Also das kann ich schon nachvollziehen, dass man da so einen Ehrgeiz entwickelt. Aber du hast so nett von Tieren gesprochen und Haie schwimmen neben einem her. Also ich meine, letztendlich ist es ja mitunter, also mehr als Lebensbedrohung, also es ist ja überhaupt gar kein Vergnügen, sag ich jetzt mal aus meiner Wahrnehmung, ich empfinde es überhaupt nicht. Also erstens, die Haie sind ja nicht nur neben dir her schwimmen, sondern sie können eine Bedrohung sein. Es gibt andere Tiere, Fische, Wale, Haie, sonst was, was dich auch quasi anknabbern kann. Es gibt giftige Quallen, und zwar giftiges Zeugs, was dich ja letztendlich auch richtig außer Gefecht setzen kann. Mhm. Ich habe gelesen, es gibt auch Leute, die schwimmen mit so einem Haikäfig um sich herum, aber die scheinen etwas verpönt zu sein in der Szene, weil man das nicht macht. Man setzt sich sozusagen den Gefahren oder den Empfindungen oder wie auch immer ich es nennen soll, dieses Wassers aus und der Natur und all dessen. Aber letztendlich, weiß ich nicht, spielt man ja auch so ein bisschen mit seinem Leben und möglicherweise ja auch mit dem der Beiboote, die einen begleiten, oder?
wenn der Sturm jetzt zu heftig wird, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass wenn Menschen sowas anfangen und bei dem, und ich habe den Namen noch gar nicht, und das ist André Wirsig, der Erste, der
hat
alle,
es geschafft?
Der hat alles geschafft, der ist der Erste, der alle Kanäle in einem im ersten Anlauf geschafft hat. Das hat sonst auch keiner geschafft. Und der erste Deutsche, der das geschafft hat. Wenn ich ihm so verfolgt habe, dann ist das eine Entwicklung gewesen. Dann hatte er, von dem, was du sagst, also das, man schwimmt doch mit einem Käfig, das haben sie ihm offenbar in Japan gesagt, das musst du machen, das wollte er nicht. Nicht, weil es verpönt ist, weil das ist für mich die falsche Geschichte. Ich möchte sozusagen mehr oder weniger eins werden mit dem Meer. Und das ist etwas, naja, das klingt jetzt ein
ich
bisschen…
Ich rolle mit den Augen.
Ja, sie rollt mit den Augen, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich kann das… nachvollziehen, wie er das so macht, weil er sich den Sachen komplett aussetzt. Du hast von Quallen gesprochen. Das sind die portugiesischen Galeeren, glaube ich, die ganz schlimm Quallen sind, die teilweise 50 Meter lange Tentakeln haben. Das war ihm völlig klar. Das wird ihm alles begegnen und ihm war es wichtig, damit klarzukommen. Und er hatte auch bei einer Überquerung begegnet mit einem Hai. Da kam ein Hai angeschwommen und dann hat er sich versucht, irgendwie vorher auch darauf vorzubereiten, dass das passieren kann. Das heißt, sein Ziel war, nicht irgendwie durchzukommen, sondern zu sagen, ich gehe da rein, ich bin Teil dieses Meeres für diese vielen Stunden, die ich da drin bin. Ich bin in irgendeiner Art und Weise zu Gast und komme mit den Bedingungen klar, die da sind. Und der Hai ist wohl offenbar um ihn rumgeschwommen, hat sich ja vorher mit beschäftigt, wie man sich verhält bei Haibegegnungen. Mhm. Da gibt es klare Sachen, die man machen kann. Und wenn man sich mehr damit beschäftigt, was er sicherlich auch gemacht hat, dann ist der Hai an sich nicht das die Bestie, die aus dem Nichts angerauscht kommt, sondern
noch nicht.
Nein, sondern es ist ein Tier, was auf dein Verhalten reagiert. Das fand ich sehr interessant, als er von seiner Haibegegnung sprach. Naja, dem Hai kannst du nichts vormachen. Und er wäre dann halt einfach stehen geblieben. Der Hai wäre um ihn rum. Und er sagt, wenn du jetzt anfängst, wegzuschwimmen oder wohin auch, ich meine, du bist mitten auf dem Meer, ein Hai ist in der Regel schneller, dann hätte er es gar nichts gebracht. Aber die Coolness musst du erstmal haben. Und ich glaube,
hat er Angst gehabt? Hat er was gesagt?
Er hat keine Angst gehabt. Er war in dem Moment ganz klar mit dem, was da passiert. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass man quasi sich mit einem Thema beschäftigt. Er hat noch mehr Themen, die da aufgekommen sind. Und erstmal war es aber mit dem Meer quasi in Einklang zu sein. Jetzt musst du wieder mit den Augen rollen, aber das ist das Ziel gewesen. Nicht irgendwie ist die sportliche Höchstleistung, sondern wirklich, ich bereite mich auf etwas vor, ich schaffe das und dann bin ich Teil davon. Der ist wirklich mehr verrückt. Aber
ja, gut, genau. Nachvollziehen einerseits, aber dann denke ich, diese Menschen, die da unterwegs sind im Meer, kotzen ständig, weil das Meerwasser trinken sie halt, dann müssen sie brechen. Also ich habe mehrere Berichte gelesen von Menschen, die erzählt haben, wie sie sich erstmal durch diese Kotzzeit durchschwimmen mussten. Halt, es ist ihnen kalt. Es ist ja auch nicht so, dass, also man denkt so, sie wollen eins werden mit dem Meer und dann verschwimmen sie damit und sie haben die ganze Zeit ein Wohlfühlgefühl, aber
nein.
So ist es ja offensichtlich nein. Überhaupt gar nicht, sondern es ist eigentlich eher so, du musst dir 10 bis 15 Kilo auch anfressen, essen, wie auch immer du es ausdrücken willst, damit du es überhaupt aushältst, also diese Kälte auch aushältst, also so ein dünner Hering kann da nicht irgendwie 50 Kilometer schwimmen.
Das finde ich auch ganz attraktiv, dass man so ein bisschen dicker sein muss.
Und auch sonst, das hatte auch irgendwie stand in einem Bericht, den ich gelesen habe, ich habe jetzt nicht so den einen, sondern ich habe so verschiedene Sachen gelesen, wenn du da rauskommst nach diesen 50, 60, 70, wie viel Kilometer auch immer, bist du total aufgedunsen. Also siehst auch richtig hässlich aus. Also gut, das ist jetzt vielleicht das, was man am meisten vernachlässigen könnte, aber es klingt für mich, oder vielleicht habe ich ja auch nur das gelesen, aber ich fand das alles jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv, mal abgesehen davon, dass auch da, was ich ja schon mal gesagt habe, ja, man ist da zu Gast und so, aber letztendlich schleppt man auch eine ganze Armada von Booten mit sich rum, die letztendlich ja auch alles aufstören und aufwühlen, die Natur und so weiter.
Ein Boot. Es gibt ein Boot. Es gibt ein Boot, was du anheuerst und was in der Regel ein altes Fischerboot ist. Das ist das
immer so. Auch
ja,
wenn
es ist so.
Diese ganzen, auch so dieser Botschafter, dieser Pio, der da irgendwo an den Polkappen schwimmt und sich da auch immer wieder begleiten lässt und der auch sagt, er ist ja offiziell der Botschafter der Ozeane und darauf aufmerksam macht, hier das Schmelzen der Polkappen und so weiter. Also damit begründet er ja, warum er in diesen extremen extremen Temperaturen auch schwimmt. Auch der hat nur so ein winziges kleines Fischerbötchen.
Das weiß ich, dabei. Den kenne ich jetzt gar nicht.
Okay. Naja, also.
Also von ihm hier weiß ich es. Von Wirsich und von diesen Überquerungen weiß ich es einfach. Es gibt auch dann Agenturen, die sich damit beschäftigen, die halt sagen, also die leben davon, dass die Leute mit ihrem Boot über die Kanäle begleiten. Da gibt es ein Boot. Und von Kotzen habe ich überhaupt nichts gehört. Wer kotzt denn?
Also ich habe das, sowohl dieser Pew hat das erzählt, also auch andere Berichte habe ich gelesen. Jetzt dann erzähle ich doch mal, bevor ich von diesem Pew erzähle, wer das eigentlich ist, von der Frau, die mich so doch sehr beeindruckt hat und auch warum sie mich so beeindruckt hat. Und zwar ist die Diana Knight heißt die. Und die ist von Kuba nach, beziehungsweise von Florida nach Kuba geschwommen. Das war nämlich immer ihr Traum. Also eigentlich von Kindesbeinen an hatte sie diese Insel Kuba gesehen und hat gesagt, irgendwie, da möchte sie mal hinschwimmen und hat das, hat dafür auch geübt und alles, ja. Haie, Quallen, Wetterumschwünge und so weiter. Sie wusste, all das würde sie erwarten. Das ist eine Strecke von 166 Kilometern.
Am Stück?
Am Stück. Am Stück, 166 Kilometer. Die ist sie geschwommen 2013 als erste Schwimmerin ohne Haikäfig, Neopren oder Flossen. Das ist auch verfilmt worden. The Other Shore heißt der Film, das ist eine Doku aus dem Jahr 2013.
Okay.
Aber was mich, also fast 53 Stunden lang ist sie geschwommen, also diese, ja, kann man sich vorstellen. Das alles allein hat mich schon wahnsinnig beeindruckt.
Es ist unfassbar beeindruckend.
Ja, sage ich ja. Es ist unfassbar beeindruckend. Und dann habe ich gesehen, wie alt sie war zu diesem Zeitpunkt.
Und?
64.
Großartig.
Oder? Also das muss ich schon sagen. Also großartig. Das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckt, dass jemand das dann noch schafft. Aber die hat eben schon auch in ihren, also sie hat auch ein Buch darüber geschrieben und so weiter. Ich wollte auch, du hattest ja gesagt, dass du möglicherweise ein T-Shirt von einem Extremschwimmer, nämlich eben dem, von dem du erzählt hast, anhast. Und tatsächlich, halt, lass mich gucken, The Blue Heart, jawohl.
Dazu toll. Kommen wir noch.
Dazu kommen wir noch. Ja gut, ich hatte dann eben geguckt, ob ich auch noch ein T-Shirt von ihr finde, weil das hätte ich in der Tat auch angezogen, obwohl ich ansonsten diesem Extremschwimmen wirklich nicht viel abgewinnen kann. Also bei ihr war es so, sie hat sich diese Strecke vorgenommen, sie hat für diese Strecke trainiert. Und hat es danach nie wieder gemacht. Also damit war es für sie erledigt. Sie hat ihren Traum erfüllt und fertig. Aber den hat sie sich eben mit 64 erfüllt. Danach auch ist, hat natürlich auch ein Buch, wie gesagt, geschrieben darüber und hat auch ein bisschen wahrscheinlich davon erlebt, von ihren Erfahrungen. Aber die hat das zum Beispiel beschrieben, aber andere auch, ja. Das ist eben, kann man sich aber auch vorstellen. Also wenn man im Meer schwimmt, das salziges Wasser erzeugt einfach Brechreiz. Und du schluckst halt in der Regel nicht unbedingt das, was du kontrollieren kannst, sondern sicherlich zwischendurch auch mal weitaus mehr. Und dann hast du natürlich dieses Erbrechengefühl.
Noch nie drüber nachgedacht. Und da er es nicht beschrieben hat, was nicht heißen muss, dass es nicht passiert ist, sondern dass es nur einfach keine Relevanz vielleicht hatte oder wie auch immer.
Na, vielleicht passt es aber dann auch eben nicht zu dem Bild, was man von sich selbst zeichnet. Und das ist eben auch so ein bisschen, weshalb ich so... Ja, so ein bisschen skeptisch bin halt, ja. Es ist natürlich schon, ich bin, es ist so ein bisschen was von Eroberer, ne? Ich erobere diese Ozeane und so und dann.
Nein, würde ich nicht sagen. Also das, all das, was du erzählt hast mit, man ist dann aufgedunsen, das stimmt, das hatte er, der ist auch nach Helgoland geschwommen. Auch nach der Frage vom Fester nach Helgoland irgendwie 45 Kilometer, die dann 53 waren, auch mit der Frage, kann man da hinschwimmen? Und danach sagt er, sei er 11 Kilo schwerer gewesen, weil er vollgesogen war. Und als er diesen Kontakt mit diesen portugiesischen Galeeren hat, mit den Quallen, erzählte er, dass seine Leberwerte über Wochen miserabel waren, weil natürlich das eine totale Vergiftung irgendwie gewesen ist.
Ja, und aber trotzdem ist es natürlich heldengeschichtenmäßig. Das passt nicht dazu, dass man sagt, man war kotzend im Meer.
Ich glaube, ich kenne ihn nicht persönlich, aber wie ich es erfahre,
du bist ein Fan.
Ich bin Fan. Ich bin auch gar nicht Fan aus den Gründen, dass er da jetzt durchgeschwommen ist, aufgrund der sportlichen Leistung, sondern ich bin Fan davon, was es mit ihm gemacht hat. Der ist bei der ersten Durchquerung, ist er gegen eine Palette geschwommen, und also so eine Palette von irgendwas.
Das ist ihm plötzlich vor die Stirn gestoßen.
Genau, ist er gegengeschwommen und war plötzlich unter einem riesengroßen, also wirklich, sagt er, weiß ich nicht, mehr 10 Quadratmeter großen Plastik, einer Plane, mitten im Ärmelkanal. Und das muss bei ihm sowas von in Gang gesetzt haben, dass er sagt, okay, jetzt hat das in ihm irgendwie gearbeitet. Und das Ergebnis davon ist eben, dass er sich sozusagen als Meeresbotschafter sieht und da auch wirklich Schulklassen bespricht, also mit denen was unternimmt, Kurse gibt und so weiter. Und so ein
ich
Speaker
das
für die.
Zweite Mal.
Ja, nee, ich finde es, tut mir leid, ich finde es großartig. Wenn du Leute erreichen kannst, die mal darüber nachzudenken, also dass du Aufmerksamkeit erreichst durch das, was du tust, nämlich du schwimmst da durch, dann hast du die Aufmerksamkeit, okay, der hat das gemacht und trotzdem engagierst du dich für das Meer. Und das finde ich ziemlich beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Und das als Antrieb zu sehen und ich nehme das ab, finde ich gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Du nicht, du guckst so.
Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Also ich will ja gar nicht sagen, dass es alles vorgeschoben ist oder so. Gar nicht, ja. Aber ich weiß nicht, ob es nicht auch dadurch zustande kommt, dass man sich so eben auch sein Hobby oder seine Ziele oder sowas halt dann am Ende leisten kann. Halt, weil man dann eben auch noch Motive findet, die man damit verbindet. Keine Ahnung. Ich kenne den Mann, ich kann überhaupt nichts Schlechtes über ihn sagen. Gar nicht.
Was meinst du mit leisten kann?
Naja, also wenn ich daraus noch ein Geschäft mache und dazu sagen, nee, ich bezahle ja für Vorträge oder eben halt ein Buch schreibe oder keine Ahnung was, dann schon, natürlich. Also letztendlich machen wir, ich meine das überhaupt nicht, es hat ja jeder die Berechtigung, mit dem, was er tut, auch Geld zu verdienen. Ist doch in Ordnung.
Er verdient ja kein Geld damit.
Nein?
Der hat einen Beruf.
Und er, also ich meine, wenn er 7 Ozeane oder 7 Kanäle durchschwommen ist, dann wird er ja nicht Vollzeit arbeiten können.
Nee, der hat sich freigenommen dafür. Und der hat tatsächlich, also ich bin jetzt nicht seine Pressesprecherin, aber warum eigentlich nicht? Nein, der hat Urlaub genommen dafür und das ist eine Sache, da musst du halt teilweise ruckzuck hinfliegen und wieder zurück und dich auch zu Hause vorbereiten darauf. Sponsorensuche und so weiter war auch nicht so richtig gut. Also eigentlich gar nicht, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und dieses Projekt, was daraus entstanden ist, da ist im Grunde, es ist jetzt eine Passion draus geworden. Und da würde ich mal sagen, die hängt jetzt nicht ursprünglich damit zusammen, dass das Hurra, ich schwimme noch einen weiteren Kanal, sondern Leute davon aufmerksam zu machen. Ich kann total nachvollziehen, dass man das skeptisch sieht. Für mich ist es authentisch. Und mich hat das, deswegen habe ich mir das T-Shirt auch gekauft, für mich ist das inspirierend, tatsächlich.
Ja, und das ist ja auch völlig, also das will ich dir auch gar nicht nehmen. Ich sage nur, ich sehe es mit einer gewissen Skepsis halt und will ja auch gar nicht verhehlen, dass man damit dann durchaus auch was erreicht. Also dieser Louis Pio, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der ist ein britischer Umweltschützer und eben auch Schwimmer, Anwalt für Seerecht und ist wohl der beste Kaltwasserschwimmer der Welt.
Aha.
So, ja, und als solcher, der war auch auf allen 5 Ozeanen, hat er Langstrecken geschwommen, was wohl der heilige Gral des Langstrecken- und Extremschwimmens ist, in allen, alle Ozeane durchschwommen zu haben, in Langstrecken, ja, wie auch immer. Und der schwimmt eben immer in gefährdete Ökogebiete dieser Erde. So,
okay.
Um da eben auch darauf aufmerksam zu machen, dass da Dinge passieren, die so nicht passieren sollten, ist eben der UN-Botschafter der Ozeane und ist auch im Verwaltungsrat des Worldwide Fund of Nature und so weiter und so weiter. Ja? Und da bin ich eben auch, also ich finde es ja gut, dass es Leute gibt, die dafür eintreten und das machen. Jedenfalls bin ich mir dann manchmal nicht so ganz sicher, geht es solchen Menschen dann eben wirklich um die Sache oder geht es ihnen eigentlich darum, zu zeigen, was sie alles an Leistungen erbringen oder wozu sie eigentlich fähig sind. Ich sage ja nur, ich kenne diese Menschen nicht, ich bin halt aber, weiß ich nicht, ja. Aber vielleicht bin ich auch zu skeptisch, keine Ahnung.
Bist ein bisschen wie mein Vater.
Na, so?
Glaub nicht, traue mal niemandem und sowas. Aber es ist ja richtig.
Ja, also ich habe irgendwie etwas Schwierigkeiten, als ich mich damit beschäftigt habe, so eine Leidenschaft oder so eine Begeisterung dafür zu entwickeln. Also wie gesagt, mit dieser Frau, das fand ich dann irgendwie ganz gut, weil das irgendwie
das
so ein Lebenstraum war. Und das war auch ehrlich, weil es halt überhaupt hatte keinen Überbau, keinen, ich weiß nicht was, ja, sondern ich möchte gerne irgendwie in meinem Leben diese Strecke schwimmen und irgendwann habe ich es geschafft. Und es gibt dann auch so eine nette Anekdote, wo sie irgendwann eben sehr ehrlich erzählt, wie es war. Und eben auch diese Nacht, also kalt und alles tat weh und es war eigentlich nur schrecklich und sie wollte eigentlich aufgeben. Und ihre Freundin hat dann zu ihr gesagt, ich sehe schon die Spitze der Insel.
Oh.
Was immer noch ewig weit weg war.
Was vielleicht auch gar nicht stimmte, aber.
Doch, stimmte wohl, aber es war eben trotzdem, keine Ahnung, immer noch 40 Kilometer oder so. Aber das allein hat ihr dann quasi so einen Antrieb gegeben, dass sie weitergeschwommen ist. Also das war so, es ist ohne jeglichen Überbau, ohne irgendwas noch dritte, vierte, fünfte Ebene, sondern sie wollte es einfach schaffen und sie hat es geschafft und fertig. Das hat mir gut gefallen, das andere, Aber, was ich ja auch interessant finde, es gibt ja ein ganzes Volk von Extremschwimmern. Die finde ich auch beeindruckend. Jetzt bin ich gespannt, ob du darauf kommst.
Ein Volk von Extremschwimmern? Ja,
ein Volk von Extremschwimmern. Also ich habe sie jetzt so getauft.
Okay, ein Volk von Extremschwimmern.
Also ich will dich jetzt nicht so auf die Folter spannen, aber es ist jedenfalls ein Land, in dem jedes noch so kleine Dorf ein eigenes, meist beheiztes Schwimmbad hat, wo auf, warte, lass mich gucken, 330.000 Einwohner, 170 Freibäder kommen. Also dagegen ist Berlin ein Witz.
Island.
Ganz genau. Das Gute ist natürlich, dass diese Freibäder eben nicht so viel Chlor brauchen und vor allen Dingen eben nicht irgendwie so beheizt werden müssen wie hier, sondern es gibt diese heißen Quellen. Und deswegen ist es halt gut machbar und kostet nicht so viel, aber die Isländer nutzen es eben auch aus und sind eigentlich ständig im Schwimmbad und durchaus auch in, also klar, teilweise sind es so Halbnatur, aber es sind auch wirklich gebaute Schwimmbäder und verbringen alle mögliche Zeit im Schwimmbad und zwar nicht nur, um in diesen heißen Pötten da zu sitzen, sondern wirklich auch, um zu schwimmen.
Ich war mal auf Island.
Ach,
da waren da waren wir auch in einem Schwimmbad. Das war auch so halbe, so da wurde heißes Wasser reingeleitet und da, das war super. Aber ich sag mal so, allein dadurch, ist, dass ich aber in so einem schönen Schwimmbad rumschwimme, bin ich ja noch kein Extremschwimmer.
Nee, es ging mir nicht darum, dass ich da drin rumschwimme, sondern dass das Leben der Isländer eben sich um dieses Schwimmen dreht. Ah, das ist so das eine, dass sie einfach, dass es überhaupt nicht wegzudenken ist, aber dass sie eben zum Beispiel auch dann bei dieser Finanzkrise 2008 gesagt haben, okay, wir gehen jetzt baden gegen die Krise im Meer.
Also gut, so Spitzen, sozusagen, die ich komme mit.
Genau. Ja, genau. Also sozusagen das Wasser und das Schwimmen und all das ist so ihr Element. Also das ist einfach, also für uns, aus unserer Sicht ist es, glaube ich, extrem. Für sie nicht.
Naja, vor allem Island ist jetzt nicht irgendwie Mallorca oder nicht irgendwie die Südsee, wo du vielleicht.
Ganz genau, sondern sie schwimmen wirklich zu jeder Jahreszeit. Also das muss man sich eben auch überlegen. Und was ich auch ganz kleiner Nebenaspekt, in Island ist es absolut verpönt, wenn du dich vor dem Schwimmen nicht komplett ausziehst und einseifst. Das musst du machen.
Vor anderen oder?
Naja, so ganz normal, in der Dusche, Alter.
Nee, genau, okay. Das wird.
Weil das ist ja hier eigentlich auch anders. Du sollst dich ja hier eigentlich auch waschen, bevor du schwimmen gehst.
Klar, machen, wenn du aber die Chlor wenigsten. Hast.
Ja, genau. Viel weniger Chlor und du musst halt einfach nochmal viel mehr drauf achten. Ja, und das ist das eine. Und dann hat Island aber auch selbst ja einen Extremschwimmer wider Willen. Also nicht so wie die Schwimmer, die wir bisher so benannt haben, sondern jetzt wird es schwierig und ich kündige es auch schon mal an, ich kann diesen Namen, glaube ich, nicht wirklich richtig aussprechen. Ne? Gudlaugur Frithorsen.
Ah ja.
Ich glaube, Frithorsen wird da ausgesprochen, also der Nachname. Thorsson.
Ah ja, Thorsson.
Frithorsen. Der ist ein Fischer, immer noch, und 1984 war er damals 22 Jahre alt, unterwegs auf einem Boot und so 5 bis 7 Kilometer, man weiß nicht so ganz genau, vor der rettenden Insel kenterte dieses Boot, also relativ zügig mit der Besatzung. Notruf konnten sie nicht mehr absetzen, 2 starben gleich. Dann haben sie da noch gesessen, Kiel auf Kiel oben, noch zu dritt waren sie dann und haben überlegt, wie können sie jetzt irgendwie Bescheid sagen oder was können sie jetzt überhaupt machen. Wassertemperatur 5 Grad,
ach du meine
Luft 3 Grad. Das Rettungsboot ließ sich nicht loslösen. Also es gab nur eine Möglichkeit, entweder auf dem Boot sitzend sterben sozusagen oder es zumindest versuchen und schwimmen.
Wie weit?
Na, so 6 Kilometer ungefähr. Und sie sind dann halt los und auf diesem Weg sind 2 der 3 Männer
ertrunken,
gestorben, wie auch immer. Und der Frithorsen hat halt quasi seine Schuhe ausgezogen, seine Öljacke ausgezogen und ist diese 6 Kilometer geschwommen. Aber nicht nur das. Er ist diese 6 Kilometer geschwommen bis zu dieser Insel. Da kam er aber nicht drauf, weil da waren lauter Klippen. Ach, er konnte also nicht wirklich dort anlanden. Das heißt, er musste wieder zurück in das kalte Wasser und nochmal so um diese Insel rumschwimmen. Ist dann an einer etwas besseren Stelle ausgestiegen, hat sich da die Füße total aufgeschnitten auf dem Weg sozusagen zu dem ersten bewohnbaren Haus und hat da angeklopft, so. Das klingt jetzt so lustig.
Das klingt überhaupt nicht lustig.
Das ist ja vor allen Dingen ist es eigentlich unmöglich. Mhm. Also eigentlich, also ja, der Mann hatte zu dem Zeitpunkt eine Temperatur von 33 Grad. Und eigentlich überlebt man das, was er gemacht hat, überlebt man eigentlich nicht.
Und wieso hat er das überlebt?
Man muss dazu auch noch sagen, komplett unsportlich. Also das war kein Sportler. Nein, überhaupt nicht. Der war sportlich nicht trainiert.
Vielleicht war das sein Glück.
Nee.
Wenn er dicker gewesen ist?
Ja, nee, das ist aber nicht, das Problem ist nicht, dass er dicker gewesen ist, sondern dass er halt eine ungewöhnlich dicke subkutane Fettschicht hatte. Oder hat immer noch, der Mann lebt ja noch, halt ja, wie bei Robben. Und zwar, da ist mir das erste Mal auch so bewusst geworden, darüber habe ich auch nie nachgedacht, es gibt eigentlich zwei verschiedene Fettarten. Es gibt das weiße Fett, das ist das, was man sie so anfrisst, und das braune Fett, das ist das, was Babys zum Beispiel haben, also was eigentlich aktives Fett ist und was eben Robben und sowas alles. Und dieser Mann hat das eben auch, die haben dann auch Versuche gemacht, haben ihn mit trainierten Soldaten zusammen in irgendwie kaltes Wasser gesetzt und so, und er hat wesentlich länger ausgehalten als die. Also auch darüber gibt es übrigens einen Film, The Deep von 2012. Also das ist dann kein Doku-Film, sondern das ist natürlich ein Schicksal mit Musik und so weiter. Jedenfalls dieser Mann hat das alles überlebt. Das war für ihn, glaube ich, gar nicht so toll.
Also
das
ist total traumatisierend, total. Wenn deine Freunde oder die ganze deine Besatzung ist tot und du
und
hast
es geschafft. Und er ist der Überlebensscham sozusagen halt auch. Also er ist dann auch einfach da geblieben, wo er war. Also er hat natürlich für große Aufmerksamkeit gesorgt, ist aber da geblieben, wo er war. Er hat auch wieder als Fischer gearbeitet, hat auch da in der Politik mitgemischt und so weiter. Aber vor allen Dingen gibt es eben in Erinnerung an dieses wirklich unfassbare Ereignis jedes Jahr ein Schwimmen von 6 Kilometern, was also alle schwimmen, in Erinnerung daran, egal in welcher Zeit, es geht nur darum, diese 6 Kilometer und auch nicht bei diesen Temperaturen.
Das wäre meine Frage jetzt bei 5.
Nein. Nicht bei diesen Temperaturen, aber eben quasi in Gedenken daran, dass er es geschafft hat und dass sowas überhaupt möglich ist. Aber das, finde ich, ist auch ein Extremschwimmer, wenn auch einer ganz anderen Art.
Das ist unglaublich. Vor allem kann einem das ja zeigen, zu was du in der Lage bist. Ne? Ich glaube, das geht auch darum bei diesen extremen Sachen. Der hätte keine Wahl, sterben oder schwimmen. Das ist ja so. Aber dass du bei anderen, dass man in den Grenzbereich kommt, klar.
Ja, und weil ich gesagt habe, er hatte diese extreme Fettschicht, die hat ihm wahnsinnig geholfen. Aber die Wissenschaftler haben gesagt, dass er trotz allem nicht hätte überleben können, wenn er nicht die absolute mentale Stärke gehabt hätte und die komplette Weigerung, jetzt zu sterben. Einfach komplette Weigerung, ich sterbe jetzt, ich will jetzt hier überleben. Und dass das zusammen, alles zusammengenommen sicherlich dazu geführt hat, der hatte außer diesen zerschnittenen Füßen nichts.
Wahnsinn. Also ich bin sehr beeindruckt. Aber ich glaube, dass diese drei Sachen, die du nennst, diese körperliche Voraussetzung, mentale Stärke und dieser unglaubliche Willen, was ja dann auch größte mentale Stärke ist, das klar, wie gesagt, in dem Fall überlebenswichtig, aber in anderen Fällen bringt es dich in Extrem zum Erfolg. Sonst, ja, okay, vielleicht schaffe ich es heute ja doch. Ich glaube, das bringt nichts.
Nein, natürlich nicht. Ich gehe dann doch lieber nicht zum Schwimmen. Oh.
Genau. Wann gehen wir denn deswegen wieder schwimmen?
Deswegen sind wir weder in die eine noch die andere Richtung Extremschwimmer.
Ja, genau.
Aber es macht ja nichts. Wir gehen jetzt einfach mal wieder ins Freibad. Das ist auch ganz schön extrem im Moment.
Genau. Wir gehen, die Freibäder sind auf. Und es ist noch kalt, es gibt extremes Wetter und wir gehen schwimmen. Und darüber müssen wir uns unterhalten, wo wir waren, oder?
Ja, das machen wir beim nächsten Mal.
Tschüss, Martina.
Tschüss, Ute.
Das war Chlorgesänge, ein Podcast von Martina Schrey und Ute Zill.
Ihr fandet es gut? Dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram.
Ihr habt Kritik oder Anregungen? Dann schreibt uns auf chlorgesänge@web.de.